Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eines der sieben antiken Weltwunder waren die hängenden Gärten von Babylon, die viele Künstler und Architekten über die Jahrhunderte inspiriert haben. Bis heute übrigens, wie jetzt auch in einem Buch von Stefan Schweizer nachzulesen ist, das heißt die hängenden Gärten von Babylon, vom Weltwunder zur grünen Architektur. Und Michael Opitz hat es gelesen. Herr Opitz, erfährt man denn, warum die hängenden Gärten von Babylon überhaupt damals in den Weltwunderkatalog aufgenommen wurden?
Ja, das erfährt man aus diesem wirklich schön gemachten Buch von Stefan Schweizer, denn es gab gewisse Kriterien, denen ein Bauwerk genügen musste, um in diesen Weltwunderkatalog aufgenommen zu werden. Und dazu gehörte einmal Kunstfertigkeit und daneben Monumentalität und dann auch Dauerhaftigkeit. Also diese Bauwerke sollten stabil sein und die Jahrhunderte möglichst überdauern. Und da überrascht es schon ein wenig, dass man gerade Gärten in diesen Weltwunderkatalog aufgenommen hat, also die Gärten von Babylon, die hängenden. Und das hängt damit zusammen, weil man sich ja vorstellen kann, dass auch ein Garten sehr viel stärker Veränderungen ausgesetzt ist, also klimatischen Veränderungen, oder ein Herrscher hatte kein Interesse mal an so einem Garten und ließ ihn dann verfallen. Ganz anders etwa als etwa die ägyptischen Pyramiden waren die also ein wenig sozusagen etwas Fragiles. Und dennoch hat man die Gärten in diesen Weltwunderkatalog aufgenommen. Und das muss damit zusammengehangen haben, dass sie besonders kunstfertig gewesen sind.
Und wie sahen die tatsächlich aus? Wie muss man sich das vorstellen, dieses Hängende?
Ja, das ist ja wahrscheinlich also die Krux an diesen Gärten gewesen. Das Überraschende, Staunenswerte auch, dass die Zeitgenossen also wirklich sich gewundert haben, wie konnte man Gärten, und das war die Konstruktion, in luftiger Höhe errichten. Also man muss sich vorstellen, dass die hängenden Gärten von Babylon etwa, die Angaben schwanken da, in der Höhe von 20 Metern über einer Dachkonstruktion angelegt worden sind. Also es gab einen Unterbau und darauf dann so eine Konstruktion eines Gartens, etwa vergleichbar mit der heutigen Dachterrasse, aber dann doch ganz anders. Also da standen nicht zwei, drei Pflanzkübel drauf, in denen dann ein Bäumchen eingepflanzt war, sondern diese Gärten, da hat man massiv Erde aufgebracht, um eine Landschaft zu gestalten und Bäume zu pflanzen, die bis zu 15 Meter hoch waren. Und das war nun wirklich die Herausforderung in der damaligen Zeit. Wie machte man das technisch? Also es mussten statische Probleme gelöst werden, dass das Bauwerk die Unterkonstruktion auch hielt. Und es waren darunter bewohnte Räume. Das bedeutete eben auch, dass die Feuchtigkeit, die es für den Garten brauchte, nicht durchsickerte und dann den unteren Raum also zerstört hätte.
Und kriegt man das auch dargestellt in dem Buch? Also gibt es da Abbildungen dieser Gärten, wie die ausgesehen haben könnten?
Ja, das ist wirklich das Überzeugende auch an diesem Buch von Stefan Schweizer, dass es auf reiche Abbildungen zurückgreift. Also er rekonstruiert wirklich das Wissen, das von den hängenden Gärten vorhanden ist. Und dazu gehört eben auch das bildkünstlerische Wissen. Also wir werden vertraut gemacht mit Abbildungen, die es immer gegeben hat, um sich vorzustellen, wie könnten diese Gärten ausgesehen haben. Und interessant ist dabei, dass beispielsweise in so einer Abbildung von Friedrich Bertuch aus dem 18. Jahrhundert dann eine Konstruktion zu sehen ist, die ähnelt genau dem, wie man sich im 18. Jahrhundert aus dem Wissen diese Gärten vorgestellt hat. Also man sieht einen Unterbau, der erinnert an das römische Kolosseum, und darauf einen Garten von französischer Struktur, also sehr symmetrisch mit sehr wenigen Bäumen, sodass man sehen kann, dass das Wissen der Zeit also in die Darstellung der hängenden Gärten immer mit eingegangen ist. Das ändert sich erst etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt eine sehr schöne kolorierte Abbildung von Gottfried Semper, die dann zeigt im Querschnitt, wie man sich eine solche Konstruktion vorstellen müsste, was da an Unterbau eigentlich vorhanden sein musste und wie die Gärten darauf etwa ausgesehen haben können.
Aber besonders interessant ist ja schon im Titel der Zusammenhang zu der grünen Architektur. Wie ist das denn? Das ist also ein Buch, was nicht nur zurückschaut, sondern auch in die Zukunft und Gegenwart.
Ja, es gibt in dem Buch einen zweiten Beitrag, einen Beitrag von Frank Meyer-Solk. Und der schaut nun genau in die Moderne, schaut sich genau die moderne Architektur an und fragt danach, wie ist die Idee der hängenden Gärten denn gegenwärtig, also in der heutigen Architektur, wieder aufgenommen worden. Das bereitet Stefan Schweizer vor, der nach den römischen Villen gefragt hat im 15., 16. Jahrhundert. Und Meyer-Sold nun schaut sozusagen in die Gegenwart, in die sogenannte grüne Architektur. Also was macht man eigentlich, um den Gedanken der Integration von grüner Architektur in die Bauweise heute darzustellen? Und das ist sozusagen ja das Faszinierende, dass wir es also bei diesem Buch nicht mit einem Rückblick in die Antike zu tun haben, sondern neben diesem Rückblick wird auch geschaut, wie wird dieser Gedanke der hängenden Gärten von Babylon in der gegenwärtigen Architektur wieder aufgenommen und wie geht das in der Zukunft weiter? Denn Meyer-Solk verweist auch auf Bauten, die sind erst im Entstehen begriffen, beispielsweise ein modernes Hochhaus, das in Stockholm erbaut wird und das 2023 fertiggestellt wird und wo man im oberen Drittel des Bauwerkes versucht hat, also so eine grüne Architektur umzusetzen, wo dann ganz viel Gärten da eine Rolle spielen und bedeutend werden.
Michael Opitz über das Buch Die hängenden Gärten von Babylon, vom Weltwunder zur grünen Architektur von Stefan Schweizer. Erschienen ist es im Verlag Klaus Wagenbach für 28 €.